Stell dir vor, du stehst in einer riesigen, dunklen Lagerhalle und du suchst ein einziges wichtiges Bauteil. Du hast nur eine schwache Taschenlampe in der Hand und jeder Karton ist ein, ja, anderer digitaler Ordner. Jeder Gang ein anderes Softwaresystem. Du suchst und suchst und suchst und findest nichts. Genau dieses Gefühl haben jeden Tag Millionen MitarbeiterInnen in großen Konzernen. Es ist ein lautloser Raubzug. Das Diebesgut, Zeit. Und vor allem Firmenwissen. Gleich hörst du unser Intro, danach öffnen Harald und ich die Akte eines Startups, das Licht in diese dunkle Halle bringt. Geno AI.
TU Startup Stories. Von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Hiest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science.
Von der Idee.
Ja, Harald, hi, grüß dich.
Hi.
Ja, ich war wieder im Archiv der TU Darmstadt und ich habe dir einen Fall mitgebracht, der wirklich krass ist, weil er ja ein bisschen das beschreibt, was die deutsche Wirtschaft wirklich jeden Tag Millionen kostet. Und es geht um das Startup Geno AI, die im Jahr 2023 gegründet haben.
Ja, die kenne ich. Ein KI-Startup. Davon poppen im Moment zwar unzählige bei uns auf, trotzdem macht dieses Startup unsere Akte so besonders.
Ja, das ist cool, ne? Ich denke mal, auch
Ja.
immer wieder entstehen so tolle Ideen, wo jetzt AI dann eingesetzt wird. Aber lass uns nochmal schauen, was sie eigentlich bekämpfen hier an der Stelle. Denn sie kämpfen oder sie bekämpfen ein Problem, das ja unsichtbar ist, aber echt massiv Schäden anrichtet. Und nennen wir es einfach das Wissenschaos. Und Sarah Jordan ist Gründerin und Chefin von Geno AI. Hör mal rein, wie viel Zeit uns in dieser sprichwörtlichen dunklen Lagerhalle eigentlich so flöten geht.
Ja, das sind schon eine sehr schöne Einleitung. Ich glaube, es können sich auch einige schon vorstellen, wie so ein Arbeitsalltag aussieht. Es gibt so Studien, die sagen, dass 20 bis 30% der täglichen Arbeitszeit allein für die Suche nach Informationen vonstatten geht. Also nehmen wir mal vielleicht einen Vertriebsmitarbeitenden, der jetzt für seine Entscheidung gewisse Kundeninformationen benötigt. Er muss aktuelle Preisinformationen zu den eigenen Produkten herausziehen. Er braucht vielleicht auch noch ein paar technische Informationen. Der Produktkatalog ist super komplex. Und um allein das jetzt alles zusammenzuziehen, werden im Zweifel 6 verschiedene Systeme erstmal geöffnet. Und ich glaube, wir kennen alle diese riesig gewachsenen SharePoint oder Google Drive oder auch andere Ablage. Ordnerstrukturen, die entstanden sind, wo dann dieselbe PowerPoint oder PDF-Datei auch noch in 5 Varianten abliegt und ich mich erstmal durch sämtliche Submenüs durchklicken muss. Und im Zweifel nachher zu der Entscheidung komme, dass ich mir gar nicht ganz sicher bin und vielleicht doch lieber nochmal den Kollegen frage, der hier schon seit 15 Jahren tätig ist und genau diese Ablage-Ordnerstruktur auswendig kennt. Und dieses Szenario kann man sich, glaube ich, in ganz vielen verschiedenen Situationen in so einem großgewachsenen Konzern gut vorstellen. Und das zeigt einfach, dass Wissensmanagement, also die schnelle Verfügbarkeit von Informationen, eine der großen Herausforderungen heute ist.
Das ist absolut eine Herausforderung. Ein Drittel unserer Arbeitszeit, und das betrifft nicht nur Mitarbeitende in großen Konzernen, sondern letztendlich auch uns. Und Sarah beschreibt hier ein Beispiel, und ich habe mich da sofort als ertappt gefühlt. Und das ist absoluter Wahnsinn. Aber schauen wir mal nach vorne. Das wahre Dilemma spielt sich doch eigentlich erst noch ab. Bartosch, Stichwort demografischer Wandel.
Ja, richtig, genau. Denn tatsächlich ist es ja so, dass viele dieser Mitarbeiter, die ja oder MitarbeiterInnen, die das Wissen haben, die werden bald das Unternehmen verlassen. Warum? Weil sie zu der sogenannten Silver-Tsunami-Welle gehören. Und was ist das? Das sind eben ältere Expertinnen und Experten, die jetzt in Rente gehen, ne? Die nehmen genau diese 15 Jahre Erfahrung und mehr, nehmen die einfach mit. Und jeder Facharbeiter, jeder Facharbeiterin, die das Unternehmen hinterlässt, Da brennt quasi, kann man sich vorstellen, so eine kleine Wissensbibliothek ab, ja. Und das ist teilweise auch wirklich so Spezialwissen über Maschinen, ja. Viele wissen dann ganz genau, die hören schon hin und wissen, okay, jetzt das Zahnrad ist schon lose oder irgendwie sowas. Und genau dieses Wissen über Prozesse, über Kunden, das verschwindet dann einfach.
Naja, jetzt könnte man sich ja entspannt zurücklehnen und sagen, wir haben doch seit 2022 alle ChatGPT oder die anderen großen Sprachmodelle. Wir füttern einfach die KI mit unseren Dokumenten und das Problem löst sich in Luft auf.
Ja. Das ist, denkt man so, ja. Und tatsächlich machen das ja auch viele, aber das ist eine extrem gefährliche, falsche Fährte, auf die wir uns begeben, denn viele Konzerne tappen genau in diese Falle. Sie nutzen generische KI, generische künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Und diese generische KI ist so wie Blender in einem Gerichtssaal. Sie klingen unglaublich souverän, aber wenn sie eine Antwort nicht genau wissen, dann fangen sie eben an, sich Dinge auszudenken. Und in der Fachsprache nennt man das Halluzinieren. Und Sarah bringt das Problem auf den Punkt.
Also grundsätzlich sind Sprachmodelle ja auf immensen Mengen an Textinformationen trainiert. Man hört auch oft so auf allem, was im Internet zur Verfügung steht. Ehrlicherweise hat man gar nicht so ganz die Transparenz, was meistens herangezogen wurde. Und Sprachmodelle sind eigentlich darauf auch trainiert, Wortfolgen vorherzusagen. Also das nächstwahrscheinlichere Wort mit noch ein paar Komplexitäten drumherum. Die sind nicht darauf trainiert oder nicht spezifisch auf ein Unternehmen trainiert oder auf dessen Daten trainiert, wenn ich die zur Verfügung stehen habe. Wenn ich jetzt eine Anfrage stelle, dann wird das System die wahrscheinlichste Antwort geben auf Basis von dem, was es gesehen hat. Das hat aber möglicherweise, diese Ausgabe hat dann vielleicht nichts damit zu tun, wie das bei mir spezifisch in meinem Anwendungsfall, in meinem Unternehmen ist. Und diese überzeugend klingenden, aber für den Kontext inkorrekten Informationen, das sind dann Halluzinationen, die entstehen.
Ja, das leuchtet absolut ein. Bei einem Marketingtext ist ein Fehler vielleicht nur peinlich. Bei einem Bauplan, bei Compliance-Regeln, Preislisten oder gar bei der Gesundheit darf die KI aber nicht raten. Da ist die Fehlertoleranz nahe an der Null.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo wir vielleicht als Gesellschaft oder viele sagen, das ist vielleicht auch die Gefährlichkeit von AI, von künstlicher Intelligenz. Denn wenn wir sozusagen diese Deutungshoheit KI überlassen und die dann anfängt zu halluzinieren, dann treffen wir womöglich vielleicht falsche Entscheidungen auf einer falschen Datenbasis.
Absolut.
Ja, und genau um dieses Problem zu lösen, von diesen halluzinierenden Daten, müssen wir nochmal zurück an den Ursprung gehen von dem Team von GenoAI, nämlich zurück an die TU Darmstadt, dort genauer gesagt ans Fachgebiet Wirtschaftsinformatik. Denn am Lehrstuhl von Professor Dr. Peter Buxmann, da brütete ein dreiköpfiges Forscherteam genau über diese Frage. Und das war Sarah Jordan, Timo Koppe und Adrian Glauben.
Es ist so wichtig, dass diese hochrelevanten Themen auch wissenschaftlich beleuchtet und validiert werden. Und das Fachgebiet Wirtschaftsinformatik bringt ja dann die Wissenschaft in Kontakt mit der Wirtschaft. Also eine ideale Konstellation.
Ja, und ich glaube, das Besondere auch daran war, dass das Fachgebiet schon Kontakte zur Wirtschaft hatte.
Ja.
Also sie konnten sehr gut daran anknüpfen, an die Bedürfnisse, auch an die Themen, die die Wirtschaft bewegt hatte. Und Ende 2022, klar, da ist dann dieser KI-Hype dann losgegangen. Und ich glaube, da haben dann auch internationale Konzerne erkannt, hoppla, da passiert was. Wie können wir daran partizipieren? Und ich meine, auch für das Team ist es nicht so einfach, wenn schon große Konzerne anklopfen. Warum auch nicht einkaufen, ja, die Leute? Warum nicht dann sozusagen wechseln in den Konzern? Aber das Team, die wollen nicht in die Wirtschaft gehen. Sie wollen es selbst probieren und gründen aus. Aber sie landen unsanft in der Realität.
Ich habe mich sehr über diese Entscheidung deiner drei Gründer oder Gründerinnen gefreut. Und es ist kein großes Investorengeld notwendig. Am Anfang war es ja das Bootstrapping mit überschaubarem Risiko.
Ja, das finde ich auch cool, dass da aus dem Fachgebiet auch die, ja, wie soll ich sagen, so eine Meinung vorherrscht, komm, lass uns mal probieren, ob da was geht, ja, weil es ist ja genau dieses Problem-Solution-Fit, das da angesprochen wird. Und genau, sie finanzieren sich am Anfang selbst und legen einfach los. Und ich meine, Bootstrapping ist halt immer so eine heiße Sache, ja. Das ist so, wie wenn das Flugzeug startet und man muss dann während dem Flug da alles zusammenbauen und versuchen, dass das eben nicht, ja, nicht runterfällt während dem Fliegen. Hören wir uns mal an, was Sarah dazu zu sagen hat.
Also ich meine, das Startup-Leben ist ja sehr dynamisch, so Gedanken, also dass man mal so einen Tiefpunkt kommt, das passiert regelmäßig. Ich glaube, man lernt auch daraus, dass das dann öfter passiert und man kann damit dann besser umgehen mit der Zeit. Wenn ich jetzt überlege, was so die schwierigste Phase war, dann ist das tatsächlich so nach 1,5 Jahren gewesen, wo wir gerade so den sicheren Hafen der Universität, wie es gerade beschrieben wurde, auch dann schon verlassen hatten und uns in der Bootstrapping-Phase befanden. Das heißt, dass wir wirklich der Großkunden schon mit unserem Produkt, mit unserer Plattform letztendlich beliefert haben, dass das auch Großunternehmen waren mit hohen Anforderungen natürlich, was Enterprise Readiness und Co. angeht. Unser Team aber super klein war zu dem Zeitpunkt und durch das Bootstrapping natürlich eine sehr, sehr hohe Abhängigkeit auch besteht einfach von den ersten Kunden. Und wir dann gesehen haben, wie schnell der Markt sich entwickelt und dass es sinnvoll ist, mit der Geschwindigkeit mitzuhalten und deswegen auch in eine Finanzierung zu gehen. Ich glaube, diese 1,5 Jahre Bootstrapping, da hat man sehr, sehr viel gelernt. Aber dann parallel in diese Investorenansprache zu gehen, das auch kontinuierlich zu betreuen, parallel aber die Großkunden zu bedienen, das eigene Team auch weiterzuentwickeln und da auch noch sich im Bootstrapping zu befinden zu dem Zeitpunkt bis zum Abschluss der Runde, das würde ich sagen, war aus meiner Sicht zumindest bis jetzt die herausforderndste Zeit und auch die mit mehr schlaflosen Nächten als vielleicht zu anderen Phasen.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht in meinem letzten Startup. Ein internationaler Großkonzern als Kunde, extrem hohe Anforderungen, null Fehlertoleranz und ein Startup, was gerade im Aufbau war. Und es war, so wie Sarah beschrieb, eins der am meisten herausfordernden Zeiten, die ich in meinem Startup-Leben hatte.
Ja, also ich kann es mir auch wirklich sehr, sehr schwierig vorstellen, weil du hast ja im Prinzip, jonglierst du gefühlt 1000 Bälle auf einmal irgendwie. Ist jetzt auch sehr treffend beschrieben, dass das, ja, einmal Bootstrapping, Kunden bedienen, aber dann Investorenansprache, das wechselt ja auch immer hin und her. Wie managt man das? Wie kann man ja das sehr, sehr gut handeln?
Du weißt auf der einen Seite, es darf nicht schief gehen, weil das ist dein Referenzkunde und geht das schief, dann wird wahrscheinlich auch das Startup, naja, zumindest eine große Herausforderung haben. Wir haben das damals gelöst mit einem guten Erwartungsmanagement und mit einer gemeinsamen Projektleitung in diesem sehr komplexen Projekt mit sehr vielen Abhängigkeiten. Und das hat uns letztendlich geholfen, das Produkt an den Markt zu bringen. Und wir hatten damals auch den Market Launch nicht in Deutschland, sondern im europäischen Ausland und waren dann erfolgreich. Und ehrlich gesagt war nicht nur das Fest, die Launchparty sehr, sehr spannend und hat über viele Schmerzen dann auch, hat viele Schmerzen dann noch kompensiert.
Ja, ich höre da auch ein bisschen raus, natürlich weitermachen, ja, da dranbleiben, es ist nicht einfach. Und ich glaube, das ist auch das, was Sarah, Timo und Adrian gemacht haben. Sie blieben einfach dran und sie haben ihre Knowledge Operations Plattform, wie sie damals hieß, einfach, ja, weitergebaut und waren da dran. Und als das System, glaube ich, auch dann so, ne, das erste Mal reibungslos lief, ich glaube, das ist dann schon für so ein kleines Team auch wirklich, fühlt sich wie ein Durchbruch an, ja. Es läuft, diese Idee ist da und es funktioniert.
Es ist so geil, dieser Moment, man hat's geschafft, das Produkt ist am Markt, die ersten Kunden sind zufrieden, man bekommt positive Rückmeldungen, man geht ja dann auch davon aus, dass es einen zweiten, dritten, vierten, fünften Kunden geben wird. Und es war auch aus meiner Erfahrung heraus mit das Coolste, was so im Startup-Leben, was jetzt die Business-Seite betrifft, was ich erleben durfte.
Mhm, cool. Also auch schön, deine Erfahrungen zu hören und dass sich auch da so ein Stück weit auch nichts geändert hat zum heutigen Stand. Also du, man hat immer wieder die gleichen Challenges, die man dann lösen muss.
Im B2B-Bereich auf jeden Fall. Also du hast ja nicht unendlich viele Möglichkeiten. Letztendlich musst du mit dem Kunden, die dir auch das Vertrauen schenken. Es gibt ja auch Menschen, die naja, wo vielleicht die eigene Karriere auch ein Stück weit davon abhängt, die will man ja auch nicht enttäuschen. Und das ist total wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es auch so viel Energie zurück, wo es sich auf jeden Fall lohnt, dann dran zu bleiben, weiter zu kämpfen und weiter auch dran zu bleiben. Aber lass uns ehrlich sein, da draußen lauert extremer Wettbewerb. Microsoft, Google, Apple und Co., die investieren Milliarden. Und die große Herausforderung, die man ja immer hat, wie baut man als kleine Ausgründung, als T-Ausgründung einen Schutzwall, damit man, ich habe immer dieses Synonym, nicht irgendwo einen Swimmingpool ins Meer baut, sondern dass man wirklich seinen eigenen USP hat. Und letztendlich, wie baut man als TU-Ausgründung einen Schutzwall auf?
Ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich die Gründer auch gestellt haben. Und was ich aber spannend fand, war, dass sie, was scheinbar eine Schwäche ist, eine europäische, haben sie genutzt, um damit wirklich einen starken Wall aufzubauen. Und was ist das? Das ist einfach unser strenger Datenschutz. Ja? Die DSGVO hat das Team nicht als Fußfessel angesehen, sondern tatsächlich dazu genutzt, einen massiven Burggraben aufzubauen. Denn auch das haben wir jetzt natürlich auch festgestellt. Viele Unternehmen schauen auf eine europäische Lösung, schauen auf diese Datensouveränität, und diese Sachen werden immer wichtiger heutzutage.
Absolut, ja.
Und da können sie sich sehr gut positionieren.
Aber wenn es um den Schutz der Daten geht, dass die nicht verwendet werden, dass sie nicht für KI-Trainings verwendet werden von anderen Modellanbietern und Co., dann ist das jetzt schon möglich. Und das merken wir auch, dass das bei sowohl Großunternehmen als auch Mittelständlern auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist bei der Auswahl von der passenden Software mittlerweile. Und ich glaube, dass sich das sogar verstärken wird noch in den nächsten Jahren.
Da bin ich ja auch fest davon überzeugt, dass sich das verstärken wird. Und das ist ein cleverer Schachzug. Die Unternehmen können ja in dem Fall sogar das System selbst hosten. Das bedeutet absolute Kontrolle über das eigene, sehr kostbare Firmenwissen.
Ja, und das ist ja natürlich auch bares Geld wert, ja? Dieses Firmenwissen, weil es macht auch ja ein Unternehmen schneller, lernfähiger. Wenn man darauf Zugriff hat, dann muss man es nicht immer wiederholen, sondern kann wirklich dieses Wissen nutzen, um sich als Unternehmen immer weiter entsprechend zu entwickeln. Und im August 2025, da springen wir jetzt sozusagen ein bisschen vor oder jetzt ein paar Monate zurück von der Aufnahme hier, da zahlt sich wirklich der Sprung aus der Wissenschaft in die Wirtschaft endgültig für das Team aus. Denn sie sichern sich 1,65 Millionen Euro frisches Kapital vom Hightech-Gründerfonds mit zusammen der BMH, der Beteiligungsgesellschaft aus Hessen, dann sichern sie sich dann zu. Und als wäre das schon nicht genug zum Feiern, da landet Sarah auch noch kurz darauf auf der berühmten Forbes-Liste 30 unter 30 in Europa.
Auch darüber habe ich mich mega gefreut. Es ist ein absoluter Ritterschlag. Und würde ich Sarah nicht persönlich kennen, würde ich fragen, hebt man da nicht automatisch ein bisschen ab?
Ja, das sind super berechtigte Fragen, und die Frage habe ich auch gestellt, weil ich habe mal gedacht, ey Mensch, also Forbes 30 unter 30, das ist schon, würde ich auch sagen, ne, schon eine richtig coole Sache.
Das schaffst du nicht mehr, Bartosz.
Ja, und ja, wer weiß, vielleicht kommt's ja noch, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, mal gucken, ja, vielleicht hört ja jemand zu von den Entscheidern. Okay, also hören wir mal rein, was Sarah dazu gesagt hatte, wie es mit der Finanzierungsrunde war und wie sie dazu gekommen ist zu Forbes 30 unter 30.
Also der Abschluss der Finanzierungsrunde, das wusste man ja vorher schon, aber da waren wir dann alle natürlich super stolz drauf, als das zum Abschluss gekommen ist. Bei zweiterem, also bei der Liste, muss ich sagen, sehr überraschend. Es ist ja auch nicht ganz transparent, wie das letztendlich funktioniert in der Auswahl. Es sind ja auch verschiedene Bereiche. Also es gibt es ja auch für den Sport oder für Musik, für die Musikbranche beispielsweise. Das war schon wirklich sehr überraschend. Ich habe auch bis zu der Veranstaltung nicht ganz realisiert, dass das doch größer ist, dass das auch marketingtechnisch größer ist. Wir werden auch nach wie vor sehr häufig darauf angesprochen, auch von Neukunden und von Bestandskunden. Ja, von daher haben wir uns da total drüber gefreut. Aber das ist so eine der Sachen, die man nicht plant und die dann doch ja recht überraschend um die Ecke kommen.
Und dann Mama, Papa haben sich auch gefreut.
Ja, man muss sagen, wenn man ein Startup gründet, ist es ja schon nicht immer so, dass das durch die Familie gut einzuschätzen ist, was das jetzt wirklich ist, ob das jetzt schon was Längerfristiges wird, größer wird oder nicht. Bei der Liste, vielleicht liegt es auch daran, dass da noch Sportler drauf sind, die man vielleicht eher einschätzen kann als Startup-Gründer, hat das tatsächlich schon,
Sehr gut.
ja, kam gut an.
Ja, und jetzt kommt das Thema sogar bei der Familie an. Das ist großartig. Und wir wissen von der TU Darmstadt, die ganze TU Darmstadt war stolz auf Sarah, die Präsidentin, der Vizepräsident, wir als heißes Team, der Lehrstuhl. Und das ist einfach etwas, wo man so viel Energie zurückbekommt, auch Wertschätzung, Anerkennung. Und das hätte Sarah als Mitarbeiterin in einem Großkonzern vermutlich nicht geschafft.
Ja, ich fand es auch total cool, auch sehr sympathisch, wie sie es berichtet
Absolut,
hatte.
ja.
Und also ich wäre auch wahrscheinlich so stolz, ja, ich würde dann auch mit dem Magazin würde ich ja rumlaufen, ja, oder mit dem Cappy Forbes 3030, weil ich das auch so cool finde, ja, wenn man dann auf so einer Liste landet. Total schön.
Also, Akte geschlossen, Fall erfolgreich gelöst.
Naja, ich glaube, also Stück weit ja, aber ich glaube, das ist ja erst der Anfang, was wir hier über Gen AI auch mitbekommen. Denn sie wollen ja keine glorifizierte Suchmaschine sein, einfach im Wissen. Sie wollen das SAP des Wissensmanagements werden. Und stell es dir einfach vor, wie so ein unsichtbarer, allwissender Kollege, der dir nicht nur die Dokumente zeigt, wo sie liegen, sondern auch die Arbeitsabläufe aktiv übernimmt. Und da gibt es natürlich auch eine klare Vision, die Sarah und ihr Team hat.
Also Endvision ist spannend, weil ich glaube, dass da sich ganz viel noch weiterentwickeln wird. Von daher möchte ich gar kein Ende festlegen, aber ich glaube, in 5 Jahren kann man schon sehr klar sagen, dass wir uns auf jeden Fall als führende Plattform, um mit dem internen Unternehmenswissen zu interagieren, etabliert haben. In der Dachregion jetzt zuallererst, aber auch schon in Europa und dann eben auch außerhalb. Ich glaube, ganz viel, was wo wir gerade Fokus drauf legen in Europa, bei dem Aufbau von solchen Applikationen, das wird auch zunehmend in den Märkten um uns herum wichtig werden. Und deswegen glaube ich, dass wir da eigentlich ein sehr schönes Ökosystem gerade haben, um da rauszuwachsen in 5 Jahren.
Das war die Akte Chinnow. Ein Fall, der uns eindrucksvoll zeigt, tiefe Forschung an der TU Darmstadt, europäischer Datenschutz und der Mut, ins kalte Wasser zu springen, sind die besten Waffen gegen das Wissenschaos.
Ja, und wenn euch dieser Fall gefallen und gefesselt hat, dann abonniert TU Startup Stories und schaltet wieder ein, wenn wir die nächste Akte öffnen. Bis bald!
Ciao!
TU Startup Stories. Von der Idee zum Durchbruch. Ein Podcast von Hiest, dem Innovations- und Gründungszentrum der TU Darmstadt, in Zusammenarbeit mit Startups from Science.
Von der